Tessa Randau. Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Von einer Begegnung, die alles veränderte. Eine geplatzte Verabredung verändert ihr Leben. Als Tessa Randaus Protagonistin von einer Freundin versetzt wird, begibt sie sich an einen wichtigen Ort ihrer Kindheit und findet dort schließlich zu sich selbst zurück. Die Erzählung basiert auf den persönlichen Erfahrungen der Autorin und ihrer Sinnsuche in einer Lebenskrise. Sie vermischt fantastische und reale Momente zu einer Lektion in Sachen Lebensweisheit, Krisenbewältigung und Neuorientierung. In den Blinks zu »Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich« erfährst du, wie du mit Hilfe der vier Lebensfragen erkennst, wie du wirklich leben möchtest und was du tun kannst, um dein Leben umzukrempeln. Bist du bereit? Blink Nummer 1. Gefühle sind unser innerer Kompass und helfen uns bei wichtigen Entscheidungen. Wünschst du dir auch, endlich mal wieder gemütlich ein Buch zu lesen, ohne vor Müdigkeit gleich einzuschlafen? Oder mit Freundinnen einen ausgelassenen Abend zu verbringen? Inspirierende Gespräche mit dem Partner zu führen, anstatt nur eilig zwischen Tür und Angel das Nötigste zu besprechen? Mit anderen Worten, hast du auch oft das Gefühl, nicht so zu leben, wie du es eigentlich gern würdest? Dann geht es dir wie der Protagonistin aus »Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich«. Es ist Herbst, die letzten Sonnenstrahlen scheinen, als sich die Ich-Erzählerin, nennen wir sie Tessa, zu einem Spaziergang durch den Wald ihrer Kindheit entschließt. Tessa ist vollkommen erschöpft, ausgebrannt vom Leben mit zwei kleinen Kindern, Reibereien mit dem Partner und stressigen Arbeitstagen. Ihr Leben ist bis oben hin vollgepackt, aber nicht erfüllt. Alles fühlt sich anstrengend an, selbst das Schöne. Und das Schlimmste dabei ist, dass sie keinen blassen Schimmer hat, wie sie gegen die Leere in ihrem Herzen ankommen und sich ihr Leben zurückerobern kann. Während sie gedankenversunken auf einer Bank sitzt und über ihr Leben nachsinnt, nimmt eine mysteriöse alte Frau neben ihr Platz. Sie erscheint wie aus dem Nichts und verstrickt Tessa in ein Gespräch darüber, wie wir Entscheidungen treffen. Denn das müssen wir schließlich ständig. Es fängt morgens ganz harmlos damit an, ob wir zum Frühstück Kaffee oder Tee trinken wollen oder statt der grauen doch lieber die blaue Bluse fürs Büro wählen. Aber dann gibt es auch die ganz großen, grundlegenden Entscheidungen. Wollen wir Karriere oder Kinder ins Zentrum unseres Lebens stellen? Aufs Land ziehen oder lieber in der Stadt wohnen? Den sicheren Job behalten oder doch die Selbstständigkeit wagen? Wie gehst du in solchen Fällen vor? Triffst du Entscheidungen eher mit dem Kopf oder dem Bauch? Tessa plädiert für Vernunft. Mit dem Verstand treffe man auf lange Sicht die besseren Entscheidungen, meint sie. Doch die alte Frau widerspricht. Es gibt nicht immer die eine objektiv richtige Lösung. Deshalb dürfen wir das Herz nicht außer Acht lassen. Die alte Dame berichtet von Julia, einer erfolgreichen Frau, die zwar Kinder wollte, sich aber zunächst auf die Karriere fokussierte. Die Jahre zogen ins Land und als Julia sich endlich dazu entschließt, ihrem Kinderwunsch nachzugehen, klappt es nicht mehr. Viele von uns ignorieren wie Julia unsere Gefühle und ehe wir uns versehen, haben wir vollkommen verlernt, auf unser Herz zu hören. Dabei sind unsere Gefühle wie ein innerer Kompass, der uns leitet. Ignorieren wir sie, fühlen wir uns verloren und orientierungslos. Blink Nummer 2. Unser innerer Antreiber ist der Gegenspieler unseres inneren Kompasses. Mit der Frage, ob du bei Entscheidungen eher auf den Verstand oder das Herz als Ratgeber setzt, bist du der ersten Lebensfrage schon dicht auf der Spur. Sie lautet, will ich das wirklich? Es ist eigentlich ganz simpel. Frage dich bei jeder Entscheidung, will ich das wirklich? Sagt dein innerer Kompass ja, dann nur zu. Tue, was nötig ist. Sagt dein innerer Kompass jedoch nein, dann suche nach einer Alternative, die sich gut und stimmig anfühlt. Hältst du dich daran, dann ist ab sofort Schluss mit faulen Kompromissen und halbherzigen Zusagen aus Pflichtgefühl. Das fängt schon bei kleinen Dingen an, wie auch Tessa feststellt. Kurz nach ihrem ersten Zusammentreffen mit der fremden Frau wird sie vom Kita-Förderverein gebeten, für einen Basar einen Kuchen zu backen. Sie sagt zu. Doch dann fühlt sie sich plötzlich kraftlos und unzufrieden. Sie ärgert sich. Es geht schließlich nur um einen läppischen Kuchen. Das kann doch nicht so schwer sein, kommentiert ihr Verstand. Ich möchte die Leute vom Kita-Förderverein nicht enttäuschen, legt er nach. Dennoch spürt sie einen inneren Widerstand. Sie hat schlichtweg keine Lust, einen Kuchen zu backen. Die Antwort auf die Frage, will ich das wirklich, lautet nein. Dann hat sie eine Idee. Anstatt selbst einzubacken, kauft sie einen Kuchen, den sie für den Basar spendet. Und siehe da, alle sind glücklich. Wenn wir uns mit Migräne zur Arbeit schleppen, stressgeplagt einer Freundin den Umzug organisieren oder auf die Party von alten Schulfreunden gehen, obwohl uns der Sinn eigentlich nach Ruhe und Entspannung steht, dann hat uns unser innerer Antreiber fest im Griff, erklärt die alte Dame. Er ist der Gegenspieler des inneren Kompasses. Sie schlägt vor, sich den inneren Kompass wie eine Art Schutzschild vorzustellen, der dafür sorgt, dass wir Grenzen setzen und auf uns achten. Denn wie oft sagen wir Ja zu etwas und meinen doch eigentlich Nein? Stelle dir einen Rucksack vor. Jedes Mal, wenn du deinen inneren Kompass übergehst und deine Bedürfnisse verleugnest, kommt ein Kieselsteinchen in den Rucksack. Der einzelne Stein wiegt nicht viel. Es geht ja auch nur um eine Kleinigkeit. Aber mit der Zeit spürst du die Last des immer schwerer werdenden Gepäcks und dir kommt die Leichtigkeit abhanden. Irgendwann ist dann sogar ein einziger weiterer Kieselstein einfach zu viel. Blink Nummer 3. Wie glücklich wir uns fühlen, ist Einstellungssache. Bei der nächsten Begegnung im Wald unterhalten sich die beiden Frauen über das Glück. Im Anschluss lernt Tessa mehr über die zweite Lebensfrage. Nach »Will ich das wirklich?« lautet sie »Wie wichtig ist das wirklich?« Auch bei dieser Frage spielt der innere Kompass eine entscheidende Rolle. Nur wenn wir Zugang zu unserem inneren Kompass haben, können wir spüren, dass wir nicht von anderen Menschen oder äußeren Ereignissen abhängig sind, um glücklich zu sein, meint die alte Frau. Das Glück finden wir nicht dank des perfekten Partners, weil wir einen unglaublich aufregenden und gut bezahlten Job haben oder ein luxuriöses Haus besitzen. Wir finden das Glück nur in uns selbst. Insofern sind wir wirklich, wie das Sprichwort schon verheißt, unseres Glückes Schmied. Glück ist eine Frage der Einstellung. Wie oft ärgern wir uns über belanglose Dinge? Den verspäteten Handwerker, einen verregneten Urlaubstag oder die lange Schlange im Supermarkt? Wie oft messen wir nebensächlichen Dingen viel zu viel Bedeutung bei? Und wie oft übersehen wir dabei das eigentliche Glück? Auch wenn etwas zunächst wie eine Katastrophe erscheint, können wir bei genauerer Betrachtung häufig sogar positive Aspekte an dem vermeintlichen Desaster entdecken. Stellen wir uns die Frage, wie wichtig ist das wirklich, wird schnell klar, dass es sich in den meisten Fällen um bloße Banalitäten handelt. So ergeht es auch Tessa. Den morgendlichen Stau, der ihr Blut bis dahin regelmäßig zum Kochen gebracht hatte, nutzt sie nun als persönliche Luxuszeit, in der sie einen Audio-Spanischkurs hört. Und auch als ihr Mann nach einer verheißungsvollen Bewerbung dann doch eine Absage erhält, tröstet sie die Frage. Obwohl die Welt nach der Absage erst einmal scheinbar zusammenbricht, wird ihr bald klar, dass der alte Job ihres Mannes viele Vorteile hat. Unter anderem nette Kollegen und eine sichere Bezahlung. War die Jobabsage auf einer Desaster-Skala von 1 bis 100 zunächst eine glatte 100, gelingt es ihr mittels der Frage, eine 60 daraus zu machen. Mit zunehmendem Abstand zeigt sich sogar, dass ihr der neue Job ihres Mannes vielleicht doch nicht so sehr am Herzen liegt. Würde ihr Mann tatsächlich weiter aufsteigen und Karriere machen, hätte er noch weniger Zeit. Und wären sie dann glücklicher? Wohl kaum. Nun empfindet sie die Absage auf der Desaster-Skala plötzlich nur noch als eine 20. Objektiv hatte sich nichts geändert, aber Tessa hat durch die Frage gelernt, ihre Sicht auf die Dinge zu ändern. Blink Nummer 4. Wir haben zu viel von dem, was wir nicht brauchen, und zu wenig von dem, was wir wirklich benötigen. Die dritte Lebensfrage offenbart sich Tessa in ihrem Alltag, ganz so, wie es die weißhaarige Frau prophezeit hatte. Sie steht vorm Kleiderschrank und kann sich mal wieder nicht entscheiden, was sie anziehen soll. Der Grund dafür ist aber nicht mangelnde Auswahl. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Sie besitzt so viele Klamotten, dass es immense Energie kostet, aus dieser verschwenderischen Fülle etwas auszuwählen. Und nicht nur im Kleiderschrank herrscht Überfluss. Dasselbe gilt auch für die Küche und den Rest des Hauses. Wozu um alles in der Welt braucht man denn 4 verschiedene Dosenöffner? 30 Kuchengabeln oder zig Sektgläser in allen nur erdenklichen Formen, fragt sich Tessa. Genau wie das Schlauchboot, die 3 Buggys, 2 Bohrmaschinen und die Krepppfanne liegen diese Dinge eigentlich nur rum. Na, errätst du, wie die dritte Frage lautet? Richtig. Was brauche ich wirklich? Bei genauerer Betrachtung müssen wir uns eingestehen, dass uns all der Krempel, den wir besitzen, nicht glücklich macht. Wir belohnen uns mit einem vermeintlichen Schnäppchen und verschaffen uns so einen kleinen Kick. Doch der Kick vergeht und wir fühlen uns wie zuvor. Konsum und Luxus fühlen sich auf Dauer einfach ziemlich normal an. Denn das eigentliche Problem ist doch, dass wir unzufrieden sind. Indem wir exzessiv konsumieren, kaufen wir uns das kurze Glück, ohne wirklich etwas zu verändern. Doch was brauchen wir stattdessen? Die alte Frau erklärt, warum die Finnen das glücklichste Volk der Welt sind. Sie sind viel draußen in der Natur, treffen sich häufig mit Freunden und schätzen Ruhe und Gemütlichkeit. Sie haben ein gutes Sozialsystem und daher das Gefühl von Sicherheit. Das ist wichtiger als Luxus. Natürlich spielt Geld auch eine Rolle, aber nur bis zu jener Grenze, wo man sich nicht ständig den Kopf darüber zerbrechen muss. Ist diese finanzielle Basis vorhanden, zählen Werte wie Liebe, Gesundheit und Selbstbestimmtheit. Noch mehr Geld und der Ferrari in der Garage machen einen hingegen nicht glücklicher. Oft haben wir zu viel von dem, was wir nicht brauchen, und zu wenig von dem, was wir wirklich brauchen, stellt die Erzählerin fest und wünscht sich mehr Zeit für sich selbst, für ihren Partner und ihre Familie. Auch das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, würde sie glücklich machen, ist die Erzählerin überzeugt. Daraufhin erstellt sie gemeinsam mit der alten Frau eine Liste, wie man auch im Kleinen viel Gutes tun kann. Hin und wieder das Auto stehen lassen, weniger Fleisch essen, Müll aufsammeln oder Obdachlosen eine Zeitung abkaufen und noch vieles andere mehr. Blink Nummer 5. Um den Weg in die Freiheit zu finden, müssen wir unsere Lebensziele hinterfragen. Bevor wir dir verraten, wie die vierte Lebensfrage der alten weißhaarigen Frau lautet, lohnt es sich, tief Luft zu holen und kurz innezuhalten. Erinnerst du dich an die ersten beiden Fragen? Will ich das wirklich und wie wichtig ist das wirklich? Sie haben Tessa zu neuer Kraft und Antrieb verholfen. Sie konnte diese Fragen mühelos in ihren Alltag integrieren und nach vorne gewandt anwenden. Mit der dritten Frage, brauche ich das wirklich, tut sie sich hingegen schwer. Sie denkt viel darüber nach, mistet ihr Haus aus und glaubt nun auch die Antwort zu kennen, was sie in ihrem Leben braucht und wonach sie sich sehnt. Doch die Sache hat einen Haken. Woher soll sie die Zeit nehmen, die sie sich selbst und ihrer Familie gern widmen würde? Wäre sie konsequent, müsste sie ihr ganzes bisheriges Leben über den Haufen werfen. Alles, was sie sich bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut hat. Diese Vorstellung jagt ihr jedoch eine Heidenangst ein. In dieser Phase ist es wichtig, solche Gefühle offen auszusprechen. Bei Tessa geschieht das während eines Streits mit ihrem Partner. Ihr Mann war gerade von einer Geschäftsreise nach Hause gekommen und hatte sich gemütlich vor den Fernseher gefläzt, als ihr die Hutschnur platzt. Sie lässt ihren ganzen Frust heraus. Sie fühlt sich von der Hausarbeit überfordert, hat kaum Zeit für die Kinder und an nichts mehr wirklich Freude, weil sie sich im Hamsterrad ihres Lebens gefangen fühlt. Ich hasse unser Haus, unseren Garten, unsere Autos und den ganzen überflüssigen Krempel hier, schleudert sie ihrem völlig perplexen Mann entgegen, bevor sie in ihren Wald zu ihrer Lichtung und einem letzten Treffen mit der alten Dame flieht. Die Fragen der alten Frau hatten alles, an das Tessa bis dahin geglaubt und wonach sie ihr Leben ausgerichtet hatte, in seinen Grundfesten erschüttert. Nun stellt sie fest, dass es keinen Weg zurück gibt. So wie bisher will und kann sie nicht weitermachen. Aber heißt das, dass sie sich selbst Tag für Tag belogen und ein völlig falsches Leben geführt hat? Nein. Vielmehr hat sie einfach den Kontakt zu ihren wahren Wünschen verloren. Damit geht es ihr so wie vielen von uns. Wir bauen uns selbst einen Käfig aus dem, was wir für erstrebenswerte Lebensziele halten. Rütteln wir nun an den Gitterstäben, kann uns das in extreme Verwirrung und Verzweiflung stürzen. Um den Mut aufzubringen, tatsächlich etwas Grundlegendes zu ändern, hilft die vierte Lebensfrage. Blink Nummer 6. Helfen wir unserem Glück auf die Sprünge, dann vermehrt es sich in einer positiven Kettenreaktion. Die vierte Frage lautet, würde ich so weiterleben wollen wie im Moment, wenn ich wüsste, dass ich in einem Jahr sterben würde? Diese Frage stürzt Tessa in tiefe Verzweiflung und führt ihr deutlich vor Augen, was alles schiefläuft. Das ist der Anstoß, den sie braucht, um tatsächlich einen neuen Weg einzuschlagen. Sie erkennt, dass aus dem unbeschwerten, glücklichen Mädchen von einst eine dünne, bleiche, freudlose Frau zu werden droht, die im Alltag zwischen Familie und Beruf einem gehetzten Tier gleicht. Auf Vorschlag der alten Frau stellt sich Tessa einen Regenbogen vor und spürt sofort ein wohliges Glücksgefühl. Warum? Weil ein Regenbogen etwas Flüchtiges und damit Kostbares ist, so wie unser Leben. Wir haben es in der Hand, unsere Zeit auf dieser Welt so zu verbringen, wie wir es wollen. Für Tessa heißt das konkret weniger Arbeit und mehr Zeit für sich und ihre Familie. Das nächste Mal begegnen wir ihr ein paar Jahre später. Es hat sich einiges verändert. Die mysteriöse Frau hat sie nie wieder getroffen, aber sie und ihr Partner arbeiten nun beide nur noch 60%. Sie sind in eine kleinere Wohnung umgezogen und haben sich einen Campingwagen zugelegt. Statt im Garten zu werkeln, verbringen sie nun die Wochenenden mit ihren Kindern in der Natur und auf Campingplätzen. Außerdem macht Tessa als sogenannte grüne Dame ehrenamtlich Besuche in Seniorenheimen. Und sie malt wieder, wie sie es schon als Kind gerne tat. Für sich genommen sind dies keine großen Sachen. Aber das Glück vermehrt sich gerne. Man nennt es auch den Dominoeffekt des Glücks. Eine positive Veränderung stößt dabei die nächste an. Das sieht dann ungefähr so aus. Weil du dir mehr Zeit für deine Familie nimmst und glücklicher bist, hast du eine positivere Ausstrahlung und reißt auch im Job alle mit deiner Energie mit. Vielleicht wirst du dann befördert oder bekommst dein eigenes Projekt, wodurch sich wiederum neue Gestaltungsräume auftun. Wenn du dann irgendwann spürst, dass du rein gar nichts mehr verändern möchtest, weißt du, dass du deinen inneren Kompass wiedergefunden hast. Die Frage, in welchen Bereichen des Lebens Änderungen anstehen, muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Aber grundsätzlich gilt, es ist nie zu spät, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Vielleicht haben wir dann weniger Geld, kein Auto und auch kein großes Haus. Doch dafür leben wir im Einklang mit unseren Bedürfnissen. Und dieser innere Frieden lässt sich für kein Geld der Welt kaufen. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, ist, dass wir unser Glück selbst in der Hand haben und es nie zu spät ist, es zu finden. Dafür müssen wir nur lernen, wieder auf unseren inneren Kompass zu achten. Das geht, indem du lernst, deinen Gefühlen mehr zu vertrauen und dich mit den vier Lebensfragen beschäftigst. Will ich das wirklich? Wie wichtig ist das wirklich? Was brauche ich wirklich? Und, zu guter Letzt, was würde ich ändern, wenn ich in einem Jahr sterben würde? Wenn du den Mut hast, dich von den Antworten auf diese Fragen leiten zu lassen, kommst du nach und nach deinen wahren Bedürfnissen auf die Spur. Was du konkret umsetzen kannst. Suche das verlorene Glück. Überlege, in welchen Situationen du in der Vergangenheit besonders glücklich warst. Gab es als Kind Beschäftigungen, die du geliebt hast, aber denen du heute aus Zeitmangel einfach nicht mehr nachgehst? Singen, tanzen oder basteln. Nimm dir Zeit für diese Dinge und nähre so dein Glücksgefühl. Erstelle eine Liste mit kleinen Weltverbesserungsideen. Erstelle eine »Wie kann ich die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen?« Liste. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Mal wieder die alte Nachbarin zum Tee einladen. Mehr fair gehandelte Produkte kaufen. Spielzeug spenden. Auf Ökostrom umsteigen. Dir fällt bestimmt etwas ein. Das waren unsere Blinks zu »Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich« von Tessa Randau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Leben ändern.